Ich möchte in dieser Morgenstunde auch uns alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn und Heilandes und wünsche, dass Gott sein Wort auch in dieser Morgenstunde lebendig machen möchte durch das Reden des Heiligen Geistes zu uns ganz persönlich. Wir haben ja zurzeit einen goldenen Herbst, obwohl das Wetter so schön ist dieses Jahr, wie, denke ich, schon sehr viele Jahre nicht mehr, dass wir so eine beständige, schöne, warme Temperatur auch haben, merken wir doch an den Blättern, dass die Natur sich der Gesetzmäßigkeit Gottes auch unterstellt. Einige Blätter, die fallen schon zu Boden. Und wenn jetzt bald auch die Winde kommen, der Regen, der Frost noch dazu kommt, so werden auch die letzten Blätter auch fallen und die Bäume werden kahl werden. Das ist auch ein Bild auf unser Leben, dass auch wir durchaus in den Herbst unseres Lebens hineinkommen. Und dass unser Leben auch mal ein Ende hat. Vor einigen Tagen, da hatte ein Kollege von mir Geburtstag gehabt, und zwar den 50. Geburtstag. Und da hat eine Kollegin, das habe ich noch so mitbekommen, ihm erstmal gratuliert und dann noch so einen Satz gesagt und gemeint, na du weißt ja schon, dass jetzt so ab 50, da geht es abwärts. Und dieser Satz, der hat mir zu denken gegeben. Was heißt es? Mit 50 geht es abwärts. So, es könnte heißen, so, du hast jetzt mit 50 Jahren quasi den Höhepunkt erreicht und jetzt stehen nochmal 50 Jahre vor dir. Könnte sein. Aber keiner von uns weiß, wann Gott für mich und für dich persönlich den Zeitpunkt bestimmt hat, wo wir von dieser Erde doch auch gehen müssen. Und die Frage ist, mit 50, da geht es jetzt abwärts, so, wo endet das Ganze? Ja, es endet in der Regel so, wie Gott es geschaffen hat, dass wir von dieser Erde gehen müssen. Und die Frage, die sich mir dann gestellt hat, und was dann? Wie wird es weitergehen? Das ist eine Frage, die uns Menschen schon seit eh und je beschäftigt hat. Und ich möchte heute Morgen mit der Hilfe des Herrn auf das Thema des jüngsten Gericht eingehen. Und möchte sofort dazu sagen, dass ich viele Schriftstellen rausgesucht habe und mein Verlangen und mein Wunsch ist, nicht persönlich viel dazu zu sagen, sondern einfach die Bibel, Gottes Wort, zu uns eben halt auch sprechen zu lassen. Denn die Frage ist, wer kann uns überhaupt zu so einem Thema Auskunft geben? Seht, wir haben als Menschen in Bezug auf dieses Thema keine Erfahrungswerte. Wir können keinen Menschen fragen, dass wir uns irgendwie austauschen, ja, wie war es bei dir, wie hast du es in der Vergangenheit erlebt und dass wir uns vielleicht so irgendwie auf eine Meinung hier dann auch einigen. Nein, dieses Ereignis, es liegt ja in der Zukunft. Und die Frage ist dann, wer kann uns wirklich Auskunft geben? Und wir müssen feststellen oder kommen zu dem Ergebnis, dass nur die Bibel, das Wort Gottes, das sich ja für uns persönlich als Kinder Gottes als glaubwürdig, als wahrhaftig bewiesen hat, dass dieses Wort in Bezug auch auf diesen Punkt seine Glaubwürdigkeit hat. Und darum wollen wir uns heute Morgen auch der Schrift zuwenden. Nun, zum einen möchte ich zuerst auf den Ablauf des jüngsten Gerichtes auch eingehen und zuerst betrachten die Art und Weise, wie der Herr Jesus auf diese Erde wiederkommen wird. Und da lasst uns jetzt auch Apostelgeschichte 1 aufschlagen. Wir kennen ganz gut hier auch die Verse, die davor stehen. Hier wird uns von der Himmelfahrt Jesu berichtet und wie die Jünger jetzt aufschauen auf den Herrn, der in den Wolken jetzt gen Himmel genommen wird. Und dann stehen zwei Männer in weißen Kleidern und sie geben den Jüngern jetzt in dem 11. Vers eine Auskunft. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das heißt, genauso wie der Herr Jesus von dieser Erde gen Himmel auf den Wolken gefahren ist, so sagt hier das Wort, genauso wird der Herr Jesus zum Zeitpunkt auch des Endgerichts auf den Wolken vom Himmel auf die Erde auch niederfahren. Das wird uns auch nochmal bestätigt in Matthäus 24, Vers 30. Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird eben mit den Wolken herniederkommen. Und was jetzt uns wahrscheinlich beschäftigt, und das hat auch schon die Menschen seit eh und je beschäftigt, wann ist überhaupt dieser Zeitpunkt? Können wir ihn uns ausrechnen? Können wir sozusagen von einem festen Zeitpunkt auch ausgehen? Und hier sagt das Wort in Matthäus 24, Vers 36, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und obwohl dieses Wort so eindeutig hier steht, haben wir wahrscheinlich auch selber schon hier und da gehört, dass Menschen versuchen, diesen Zeitpunkt irgendwie auszurechnen und haben auch schon ausgerufen, dass das Endgericht wird an dem und an diesem Tag auch stattfinden. Und doch sind alle Menschen bisher beschämt worden, weil es eben kein Mensch vorher wissen kann. Denn das hat der Vater allein für sich auch vorbehalten. Was Herr Jesus aber den Menschen auf den Weg gibt, und das wollen wir auf den in dem 42. Vers dann weiterlesen, Matthäus 24, Vers 42. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Da sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er erwachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und das schließt auch den Gedanken ein, dass der Herr Jesus unerwartet kommen wird. Wir können das einerseits nicht vorherbestimmen, aber da ist der Gedanke, dass Menschen sozusagen ja, sich auf die Vergangenheit verlassen und sagen, so wie es gestern war, so wird es heute sein. Und genauso wie es heute sein wird, so wird es morgen weitergehen. Und man lebt sozusagen in seinem Leben, in den eigenen Vorstellungen. Und hier sehen wir sehr eindeutig, dass dieser Tag, er wird unerwartet kommen. Und darum auch die Warnung an die Jünger, die Warnung an die Nachfolger Jesu, dass wir wachen sollen. Und das ist ein Wort, denke ich, das ein jeder von uns sehr zu Herzen nehmen auch sollte. Was ist noch zu der Art und Weise seines Kommens zu sagen? Dass er nicht an einem bestimmten Ort erscheinen wird, sondern dass das Kommen Jesu, es wird allen Menschen sozusagen bekannt werden. Es wird öffentlich auch sein. Lasst uns auch hier Matthäus 24, die Verse 26 und 27 lesen. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Dieses Kommen, es wird nicht verborgen sein in irgendeinem Winkel unserer Erde, dass wir erstmal irgendwie eine E-Mail, eine SMS, WhatsApp-Nachricht schreiben müssen, weißt du, ich habe gehört, dass der Herr Jesus da und da gekommen ist, sondern es wird für alle öffentlich sein. In Johannes 14, Vers 28 sagt der Herr Jesus von sich selber. Johannes 14, Vers 28: Ihr habt gehört, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Das ist eine Verheißung, die der Herr Jesus persönlich gegeben hat, dass er, als er damals hier auf Erden war, um den Heilsplan zu erfüllen, dass er gehen wird in den Himmel, aber dass er wiederkommen wird. Und nun wollen wir die Aufmerksamkeit auf die Vorfälle, auf die Umstände auch richten, die mit der Ankunft des Herrn Jesu auch einhergehen werden. Da wollen wir als erstes betrachten die Auferstehung der Toten. Lasst uns hier bitte in 1. Korinther 15 reingehen, 1. Korinther 15, die Verse 21 und 22 betrachten. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Und hier möchte ich besonders den Fokus legen auf diese zwei kleinen Wörter, alle. Alle, die in Adam sozusagen auf die Welt kommen, die Leben sozusagen, natürliches Leben haben, die werden den Lauf des Lebens auch gehen und eben mit Adam sterben. Und alle sozusagen, so wie durch Adam das Sterben gekommen ist, so ist durch Jesus Christus die Auferstehung. Das heißt, alle Menschen werden durch Christus lebendig gemacht werden. Lass uns hierzu noch Johannes 5, Vers 28 lesen. Johannes 5, Vers 28. Wundert euch darüber nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und hier sagt der Herr Jesus, wundert euch nicht. Es mag vielleicht für den einen, den anderen wirklich wunderlich sein. Denn schaut mal, ist nicht eine Auferstehung von den Toten eines der größten Wunder überhaupt? Wir lesen in der Schrift an ganz wenigen Beispielen, dass Menschen, die gestorben sind, dass sie dann sozusagen auferweckt wurden zu neuem Leben hier auf Erden. Es sind ganz wenige Beispiele gegeben und doch lesen wir hier, dass alle Menschen, die in den Gräbern waren, die werden auferstehen. Alle Menschen. Und wisst ihr, dieser Gedanke, der ist mir persönlich auch so groß geworden. Wenn wir zum Beispiel zu einem Arbeitskollegen, zu einem Bekannten sagen würden, ist es dir überhaupt bewusst, dass du einmal auferstehen wirst? Dass du von den Toten auferstehen wirst? Ich glaube, die Person, die wird uns sehr ungläubig anschauen, dass er sagt, wirklich? Also es ist ja völlig unglaubwürdig, dass so etwas überhaupt passieren kann. Und vielleicht wird sie sich dann anfangen zu freuen und sagt, Mensch, aber mir persönlich ist jetzt etwas ganz Besonderes widerfahren, dass ich, so man hört ja immer wieder, ne, dass alle Menschen sterben müssen, aber ich persönlich werde auferstehen. Aber dieser Zusammenhang, er sagt noch überhaupt nichts aus, ob dein Weg weitergehen wird in den Himmel oder ob dein Weg weitergehen wird in die Hölle. Aber alle Menschen, die gestorben sind, die werden laut dem Wort Gottes auch auferstehen. Es ist ein ganz besonderes Wunder, möchte ich mal so sagen, aber das ist der Weg, den Gott für die Menschen auch zurechtgelegt hat. Nun ist die Frage, wann findet die Auferstehung der Toten statt? Und da können wir die Antwort geben, sie wird stattfinden, wenn die letzte Posaune auch geblasen wird. Lasst uns hier bitte auch in 1. Korinther 15 wieder zurückgehen und hier die Verse 51 und 52 lesen. 1. Korinther 15, ab dem Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. In dem vorhergehenden Punkt haben wir betrachtet, dass alle Menschen, die gestorben sind zum Zeitpunkt der Posaune, dass sie von den Toten auferstehen werden. Die Frage, die sich natürlich stellt, was passiert eigentlich mit den Menschen, die hier auf Erden zu dem Zeitpunkt noch leben werden? Und hier haben wir jetzt die Antwort gefunden, auch in 1. Korinther 15. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das heißt, sowohl diejenigen, die hier noch auf der Erde leben, zur Zeit des Kommens Jesu, als auch die Toten, die jetzt auferstehen, denn sie werden ja nicht in dem natürlichen Leib auferstehen, sondern sie werden, so wie das wahrscheinlich beim Herrn Jesus auch war, einen verklärten Leib haben. Ja? Und so werden auch alle, die hier auf Erde noch leben, eben auch verwandelt werden. Von der Sterblichkeit in die Unsterblichkeit. Und was für Gedanken mögen uns jetzt auch durch den Kopf gehen? Alle Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, die werden auferstehen. Wird für alle Menschen der Platz reichen? Das wollen wir einfach Gott überlassen. Er wird schon dafür sorgen, dass wie viele Milliarden Menschen auch hier auf Erden gelebt haben, es wird für einen jeden sozusagen der nötige Platz hier sein. Und weil einfach jeder auch vor das Gericht Gottes auch gestellt wird. Nun wollen wir weiter unseren Fokus auf das allgemeine Gericht auch wenden. Und in Johannes 5, Vers 27 weiterlesen, dass Gott, und hier heißt es dem Herrn Jesus, und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Das hat Gott seinem Sohn diese Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten. Lasst uns Römer 14 weiterlesen. Römer 14, die Verse 10 bis 12. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben in Jesaja 45, Vers 23: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und dann noch Matthäus 25, Verse 31 und 32. Matthäus 25, ab dem 31. Vers. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Der Herr Jesus hat die Vollmacht von seinem Vater bekommen. Nun sitzt er auf dem Thron und ich werde jetzt nicht alle Schriftstellen lesen, aber es gibt eine andere Schriftstelle, die besagt, dass die Engel alle Menschen von den vier Winden der Erde sammeln werden. Und alle Völker, alle Menschen, die je gelebt haben auf dieser Erde, die werden hier versammelt werden, vor den Thron Gottes. Alle Menschen ohne Ausnahme. Und was jetzt aber interessant ist, wie es hier in den Versen uns auch gesagt wurde, dass sich aller Knie sich beugen werden vor Gott. Und aller Zunge wird bekennen, dass er Gott ist. Und dieser Gedanke, der hat mich auch in Sonderheit angesprochen. Schaut mal, wir kommen doch jetzt mit so vielen Menschen zusammen, die, ja, ich sag mal so, von dem Glauben von Gott nichts wissen wollen. Ob sie jetzt bewusst Atheisten sind und grundlegend die Sache ablehnen für sich, dass sie sagen, es gibt keinen Gott und ich lebe einfach, wie ich es einfach für richtig halte. Oder ob es Menschen gibt, die verschiedenen anderen Religionen nacheifern und dort sozusagen ihren Glauben haben. Alle Menschen, die vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, die werden ihre Knie beugen vor wem? Die werden ihre Knie beugen vor Christus. Die werden nicht eine andere Person auf einmal dann anbeten, sondern es ist nur Christus. Und wisst ihr, das eine ist, wenn wir stumm sozusagen, uns vielleicht beugen, verneigen, wie auch immer, eine gewisse Autorität anerkennen. Aber wenn es hier heißt, dass die Zunge aller Menschen, die wird bekennen, dass er Gott ist. So, das ist ein ganz, ganz besonderer Gedanke. Wisst ihr, es gibt vielleicht Situationen in unserem Leben, wo wir es beobachtet haben oder vielleicht selber erlebt haben, da gibt es die Rolle einer Schwachen Und da gibt es die Rolle eines Starken. Ob es jetzt vielleicht auf der Arbeit ist, so der Angestellte, der Arbeiter, ja, der ist ja irgendwie in der schwächeren Position und da ist irgendwie der Chef. Und wenn der Chef sagt, so, du musst das so und so machen, so, dann muss sich der Arbeiter, der Angestellte einfach auch fügen, ja. Ob es in der Schule ist, wo die Lehrer Anweisungen geben. So, es könnte vielleicht jemand auf den Gedanken kommen, naja, so, ich habe ja gar keine Wahl. Ja, ich muss mich ja in der Rolle des Schwachen ja irgendwie mich halt beugen. So nach dem Motto, ich mache das jetzt mal. Aber wisst ihr, wenn jemand mit der Zunge bekennt, dass Christus Gott ist, so geht es viel, viel weiter. Es geht viel, viel weiter, sondern die Menschen werden in ihrem Inneren erkennen, es ist absolut gerecht, was hier abläuft. Es ist tatsächlich so, dass es nur einen Gott gibt. Und dieser Gott ist Jesus Christus. Menschen werden die Herrschaft Christi anerkennen und sie werden das Empfinden haben, dass das Urteil, das jetzt gesprochen wird, dass es absolut gerecht ist, dass es absolut gerecht auch sein wird. Offenbarung 20, Vers 12 wird uns in weiteres Detail auch mitgegeben, wenn wir alle vor dem Richterstuhl Christi versammelt sind. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und zum einen, es werden Bücher aufgetan. Es wird von der Mehrzahl berichtet. Und dann wird auf ein ganz besonderes Buch Bezug genommen, auf das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und so können wir schon auseinanderhalten, in dem Buch des Lebens, da werden nur die eingetragen sein, die natürlich das Leben von Gott bekommen haben, die Kinder Gottes sind. Und dann werden noch andere Bücher aufgetan werden, wo alle Menschen sozusagen verzeichnet sind und all die Werke, die wir auch vollbracht haben. Vielleicht mag es an dieser Stelle uns irritieren, werden wir wirklich nach den Werken gerichtet? Wir haben so einen ähnlichen Artikel, ja, ähnliche Verse jetzt in dem Einleitungswort auch gelesen, ja, in dem Matthäus 25 ab dem 31. Vers. Nun, als Bibelleser wissen wir doch, dass wir nicht nach den Werken sozusagen selig werden, sondern wenn wir im Glauben das Werk Jesu Christi angenommen haben und daraus sozusagen werden auch Werke entspringen. Die einen Werke, die aus Liebe getan sind, wie wir gelesen haben in dem Einleitungswort, wo die Gerechten, sie sind in gewisser Weise überrascht, als der Herr Jesus aufführt. Ihr habt mich besucht im Gefängnis, ihr habt mir Essen gegeben, ihr habt mich aufgenommen. Und wie die Gerechten sagen, wann haben wir dich aufgenommen? Und wie der Herr Jesus die Antwort gibt, alles, was ihr getan habt an einem eurer geringsten Brüder, das habt ihr an mir getan. Und darum, wenn wir dann weiter auch gehen in den Versen, wird der Herr Jesus auch welche sozusagen zur Linken stellen und sie verdammen in die Hölle. Und wird genau die gleiche Frage ihnen stellen. Ihr habt mich nicht aufgenommen, ihr habt mich nicht besucht, ihr habt mich nicht versorgt. Und auch diese Menschen werden dann fragen, ja, wann haben wir das nicht gemacht? Und schaut mal, das ist einfach der Unterschied. Nicht die Größe der Tat, nicht das Werk an sich, sondern die Herzensstellung. Wenn Gott in uns neues Leben geschaffen hat, so geht es einher, dass Gott uns ein Herz der Liebe, der Barmherzigkeit gegeben hat. Und das wird sich einfach im praktischen Leben auch zeigen und sich eben auch kundtun. Es gibt nämlich auch da für diejenigen, die behaupten, naja, ich bin doch ein Kind Gottes, eine Gefahr, die uns Jakobus schildert. Jakobus in dem vierten Kapitel, in dem 17. Vers: Und wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem wird es als Sünde angerechnet werden. Und wir wissen, dass Sünde in den Himmel nicht eingehen wird. Und darum auch diese Betonung auch hier noch einmal auch auf die Werke. Die Werke sind in erster Linie sozusagen nicht ausschlaggebend, sondern nur das Heil in Christus. Das bringt uns ja sozusagen in den Himmel. Aber wenn wir als Kinder Gottes träge, nachlässig werden, wenn wir sozusagen uns vom Heiligen Geist nicht anleiten lassen, wenn wir etwas unterlassen, so wie das Wort sagt, ja, so kann es uns auch dazu gereichen, dass wir eben abgeschnitten werden. Nun wollen wir zu dem nächsten Gedanken auch übergehen, und den finden wir wieder in Matthäus 25. Die Verse 31 und 33, Matthäus 25. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und jetzt der nächste Gedanke. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu linken. Bei dieser Gerichtsszene wird eine Trennung stattfinden. Ein gewisses Scheiden zu Rechten und zu Linken. Zu Rechten werden die Gerechten, die Gesegneten des Herrn stehen, und zu Linken die Verfluchten auch dann. Und wollen wir weiter auch schauen, in Matthäus 25, den nächsten Vers, dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Geschwister, diese Worte: Kommt her zu mir, ihr Gesegneten des Herrn. Er scheidet sozusagen zu Rechten, zu Linken, und dann wendet sich Jesus zu denen zu seiner Rechten und sagt: Kommt her zu mir. Ach, meine Lieben, wenn Herr Jesus zu uns persönlich diese Worte sagen könnte, wie sie in Matthäus 25, Vers 21 in dem Gleichnis auch stehen: Ei, du frommer und getreuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Es ist ein Moment, glaube ich, wo wir als Kinder Gottes sozusagen auf diesen Moment hinleben, möchte ich mal so sagen. Denn das ist das Urteil, das gesprochen wird. Entweder zu Rechten oder zu Linken. Und jetzt kommt noch einmal diese Bestätigung. Jetzt kommt ihr, die ihr zu Rechten steht, kommet her zu mir. Gottes Wort sagt aber auch, was mit denen geschehen wird, welche Worte sie erwarten werden, die zu Linken stehen. 2. Thessalonicher 1, die Verse 6 bis 9. Denn es ist gerecht bei Gott, dass er denen vergilt mit Bedrängnis, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe gibt mit uns. Wenn der Herr Jesus offenbart wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen. Dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Und dann noch Matthäus 25, Vers 41. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Geht weg von mir, ihr Verfluchten. Geschwister, und ich bin mir überzeugt, wenn diese Worte gesprochen werden, obwohl sie so hart sind und eine Tragweite haben für die ganze Ewigkeit, es wird keinen Menschen geben, der Berufung einlegen wird. In einem natürlichen Gericht kommt es immer wieder vor, dass ein Richter ein Urteil spricht und dass Menschen nicht einverstanden sind mit diesem Urteil und sie legen Berufung ein. Und sagen, wir berufen uns auf ein nächsthöheres Gericht. Aber wisst ihr, es wird hier keinen Moment geben, wo ein Mensch überhaupt auf den Gedanken kommt, Berufung einzulegen. Denn es gibt kein höheres Gericht. Und ich bin überzeugt, dass die Menschen sich dessen völlig im Klaren sind, völlig bewusst sind, wie sie gelebt haben. Nachdem alle Werke aus den Büchern vorgelesen werden, wird das Urteil stehen. Und diese Seelen, sie werden gehen in das ewige Feuer, lesen wir hier. Hier ist ja die Hölle gemeint, ein Ort, der für die Verdammten bestimmt ist. Und auch hier aus dem Matthäus 25, hier nochmal auch diese Worte, nicht kommt her zu mir, sondern geht weg von mir. Und wisst ihr, die Hölle, es ist ein Ort, der weg ist von der Gegenwart Gottes. Da wird nichts mehr guter sein, es ist ein Ort der Gottesferne und die Pein in der Hölle, die wird mit einem Feuer auch beschrieben und auch bezeichnet und deutet doch auf diese entsetzliche Qual auch hin. Ich möchte jetzt den Vers nicht lesen, aber zum Beispiel in dem Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus sagt doch der arme Mann, dass doch die Fingerspitze, ja, ein bisschen Wasser, dass sie gekühlt werden möchte. Es ist etwas, was wir mit unserem menschlichen Verstand, glaube ich, in der Gänze gar nicht erfassen können, aber es ist ein Ort der ewigen Pein. Diese Strafe, sie wird ewig sein. Und wisst ihr, Gott hat mit uns Menschen einen ganz anderen Plan. Er hat die Hölle für den Teufel und für seine Engel geschaffen. Und wenn wir aber sozusagen auf der Seite Satans, ja, verweilen wollen, beharrlich da bleiben wollen, dann wird auch uns eben das gleiche Urteil und Los treffen. Als nächstes müssen wir feststellen, dass diese Erde, sie wird vernichtet werden. Lasst uns hier 2. Petrus 3, Vers 7 aufschlagen. Und ich möchte diesen Vers nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. 2. Petrus 3, Vers 7. Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt. Allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Und dann noch Vers 10. Es wird aber der des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Gott hat zu Noah gesagt, dass er die Erde nicht mehr vernichten wird mit einer Sintflut. Aber hier sagt er sehr eindeutig, dass die Erde vernichtet wird durch das Feuer. Ich denke, die beiden Schriftstellen oder Verse, die sind klar genug in dieser Hinsicht. Weiter wird einhergehen noch ein wichtiger Gedanke, lasst uns in 1. Korinther 15 ab dem 24. Vers lesen. Und zwar wird hier die Unterwerfung des letzten Feindes, und das ist der Tod, beschrieben und die Übergabe des Reiches an den Vater. 1. Korinther 15, Vers 24. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, dass alles ihm unterworfen, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem. Und hier nochmal der Zusammenhang. Gott wird sozusagen den letzten Feind, den Tod, besiegen. Es wird mehr keinen leiblichen Tod mehr sein. Und ein sehr wichtiger Gedanke, Gott der Vater hat doch seinem Sohn das Reich sozusagen, die Herrschaft ihm übertragen. Und wir besingen das in einigen Liedern, es gibt so viele Schriftstellen, dass der Herr Jesus Herr ist in diesem Reich. Er ist König in diesem Reich. Weiter, er wird auch sozusagen das Gericht ja ausüben. Das haben wir auch betrachtet. Und nun, wenn das abgeschlossen ist, dann wird der Sohn die Herrschaft seinem Vater wieder zurückgeben. Und jetzt wollen wir uns auf den nächsten Punkt auch konzentrieren, der neue Himmel und die neue Erde. Da sagt 2. Petrus in dem 3. Kapitel, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Oder die Worte des Herrn Jesus aus Johannes 14, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und dann noch aus Offenbarung 21. Die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dieses himmlische Land, das wird alles an Schönheit, an Herrlichkeit übertreffen, was wir uns nur so in unseren Gedanken vorstellen können. In der Offenbarung werden uns einige Hinweise gegeben auf Gassen voll Gold und so weiter. Ja, aber es sind ja nur schwache Vergleiche, die hier sozusagen von dieser Erde genommen wurden, was für uns hier auf der Erde sehr wertvoll ist. Ja, Edelsteine, Gold, Edelmetalle. Aber ich bin überzeugt, dass das, was tatsächlich Gott seinen Gesegneten, den Gerechten bereiten wird, es wird noch viel, viel herrlicher sein. Nun, wer wird dort eingehen? Noch einmal ein Vers aus dem gleichen Kapitel, Vers 27. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die ins Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Liebe Seele, wenn du eingehen möchtest in den Himmel, wenn du in die ewige Heimat eingehen möchtest, dann muss dein Name im Lebensbuch eingetragen sein. Du musst erlöst sein von der Sünde und du musst reines Herzens sein, wie der Herr Jesus selber sagt. Ansonsten können wir dort nicht hineingehen. Nun möchte ich uns noch zwei Verse vorlesen zum Abschluss. Einmal aus 2. Petrus 3, die Verse 11 und 12. 2. Petrus 3, ab dem 11. Vers. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Die Neue Genfer Übersetzung hier. Worte, die mich persönlich sehr berührt haben. Das ist für diejenigen, für uns, liebe Zuhörer, die wir noch unter der Gnade jetzt leben, wird eine Mahnung ausgesprochen. Eine Mahnung, wenn wir doch wissen, wie diese Weise in Zukunft vor sich her auch gehen wird, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Und dann so dieser Gedanke, wartet auf diesen großen Tag des Herrn. Geschwister, ich bin überzeugt, in unserem Leben, ob es gute Stunden sind, dann freuen wir uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bis hierhin geholfen hast, dass du Sieg gibst, dass ich auf der Überwinderseite bin und ich freue mich, bei dir im Himmel zu sein. Werden Tage kommen, wo es uns schlecht geht, wo vielleicht Krankheit kommt, wo wir in Kämpfen stehen, wo wir die einzige Zuflucht zu Gott finden, so wird auch wiederum dieser Gedanke sein, Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du den Himmel geschaffen hast. Und ich freue mich schon auf diesen Tag, wo ich bei dir sein darf. Denn es heißt hier, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Keiner weiß von uns, wann der Tag kommen wird, aber Gottes Wort sagt, dass wir uns so verhalten sollen, dass er bald anbrechen kann. Und dann noch eine letzte Schriftstelle aus 1. Thessalonicher 4. Eine ermutigende, auch zum Schluss, 1. Thessalonicher 4, die Verse 17 und 18. So schreibt Apostel Paulus, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und jetzt besonders der 18. Vers, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Geschwister, wir sind hier auf dieser Erde dazu da, dass wir Gottes Willen erfüllen, dass wir uns sozusagen unter seine Herrschaft beugen. Aber wir sind die Kinder Gottes untereinander. Wir sind dafür da, um uns zu trösten. Um uns zu trösten, dass dieser Tag, er wird kommen. Und er wird in alle Ewigkeit sein. Und ich wünsche einem jeden Einzelnen von uns, dass wir, wenn der Herr Jesus kommen wird, dass wir unsere heiligen Hände emporheben können und wirklich mit Freuden ihn begrüßen dürfen. Ich wünsche es einem jeden Einzelnen von uns. Amen.